Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo? Ja. So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zu einer Buchvorstellung, die ein bisschen schwierig sein wird, weil Sie wissen, dass wir hier eigentlich in einer halben Stunde fertig sein müssen. Es wird also ein bisschen ein Parforce-Ritt. Im Verlauf wollen wir Ihnen hier ein Buch vorstellen, das im Secession Verlag erschienen ist. Und drei Autoren werden lesen und das noch auf Arabisch und Deutsch. Sie sehen, es ist sportlich jetzt. Dieses Buch hier ist im Ende vergangenen Jahres erschienen. Weg sein, hier sein, Texte aus Deutschland. Es ist eine Anthologie, die Texte von 19 Autoren enthält, die in ihrer Heimat einen Namen haben und in Deutschland noch nicht. 17 dieser Autoren kommen aus Syrien, 2 Autoren aus anderen Ländern, einer aus dem Iran, einer aus dem Jemen. Sie alle haben gemeinsam, dass sie in den letzten 2 oder 3 Jahren nach Deutschland gekommen sind, geflohen sind, als Flüchtlinge hierher gekommen sind, teilweise mit Stipendien, teilweise aber auch wirklich auf der Balkanroute zum Beispiel, die hier zum Teil Asylverfahren durchlaufen haben, zum Teil eben auch mit Stipendien gekommen sind. Und uns ging es eben bei diesem Band um verschiedene Sachen. Das erste und das vielleicht Wichtigste war, dass wir das Gefühl hatten, in Deutschland findet eine Flüchtlingsdebatte statt, die ein wesentliches Manko hat, nämlich dass Flüchtlinge an dieser Debatte nicht teilnehmen. Warum ist das so? Es ist natürlich einerseits aufgrund der Sprachproblematik und zum anderen ist es aber auch, glaube ich, eine gewisse, sagen wir mal, Arroganz, die wir haben, dass wir über unsere Probleme nachdenken, die wir mit Flüchtlingen haben, aber vielleicht nicht über die Probleme, die Flüchtlinge mit einer Situation haben, wenn sie hier im Exil leben. Ein Problem an diesem Band ist uns sehr schnell aufgegangen, das vielleicht nicht offensichtlich ist, wenn man über so ein Projekt nachdenkt, nämlich wie schafft man es, einen Band zu machen mit Autoren, die jetzt Flüchtlinge hier sind, ohne einen Band zu machen mit Flüchtlingen. Was damit gemeint ist, ist, wir wollten in erster Linie Autoren vorstellen und nicht Flüchtlinge. Das hat auch in der Vorbereitung dazu geführt, dass wir auch einige Autoren überzeugen mussten, die gesagt haben, ich mache bei so einem Projekt nicht mit, weil ich will nicht einfach nur in einem Band, in einer Anthologie sein, die für und von Flüchtlingen geschrieben worden ist, sondern ich bin Autor und möchte als Autor wahrgenommen werden. Und das haben wir versucht, indem wir wirklich eine Auswahl getroffen haben. Zum einen, dass wir gesehen haben, welche Autoren haben in ihrer Heimat schon publiziert, und welche Autoren können uns von Übersetzern empfohlen werden als Autoren, die Qualitätsstandards erfüllen, die auch unser Verlag normalerweise an Texte haben würde. Und so sind wir dann am Ende auf diese 19 Autoren gekommen, die jetzt zum ersten Mal auch, die meisten jedenfalls zum ersten Mal Texte auf Deutsch haben, was unter anderem auch die Funktion hat, dass sie jetzt Lesungen machen können, was vorher nicht der Fall war. Weil wenn man nur arabische Texte und keine Übersetzung auf Deutsch hat, kann man hier auch keine Lesung machen. Und das ist auch eine Intention dieses Bandes, dass wir Veranstaltungen machen mit diesen Autoren, die lesen, über ihre Literatur sprechen können, die über ihr Schicksal erzählen können und die so einen anderen Ton in diese sogenannte Flüchtlingsdebatte bringen können. Das ist die Intention des Bandes und es geht auch so nach unserem Gefühl sehr gut auf. Wir haben eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Falls jemand von Ihnen Interesse haben sollte, melden Sie sich. Das lässt sich alles organisieren. So, das vielleicht vorweg. Wir werden es jetzt so machen, dass nacheinander die drei Autoren hier lesen werden. Wir werden nicht viel Zeit für Fragen haben und uns wahrscheinlich auf eine Frage pro Autor beschränken. Als erste liest hier rechts neben mir, von Ihnen aus gesehen, links Vidad Nabi, 1985 geboren, ist eine kurdische Autorin, die ein BA in Wirtschaftswissenschaften gemacht hat. Einige ihrer Texte sind auch schon in englischer und französischer Übersetzung erschienen. Das ist jetzt hier das erste Mal, dass etwas von ihr auf Deutsch erschienen ist in diesem Band. Und sie wird jetzt zunächst einmal einen kleinen Absatz ihres Gedichts auf Arabisch vorlesen und ich lese Ihnen den Text dann auf Deutsch vor.
Guten Abend. قبل الثلاثين بقليل قبلني كامرأة سيئة لا ملامح لها تبيع جسدها على رصيف مزدحم في برلين حفرت حفرة صغيرة تحت شجرة زان خضراء حفرة تتسع لأدفن فيها 30 عاما من بلد خراب ثياب قديمة وأخزية في خزائن منزلي المتعددة قبل الثلاثين بقليل طمرت التراب جيدا بحنان بالغ كما فعلت بتراب قبر أبي فأغسطس بلد آخر الموتى لا يعودون همست بأذن شجرة الزان وضعت أحمر الشفاه على فمي الجاف أرسلت رسالة حب قصيرة هيا تعال المزيد من القبلات بانتظارك قبل أن تزوي الحديقة هو وأنا نعرف جيدا أن الحديقة التي تفتحت هذا الصباح لا تعرف شيئا عن المدن التي ذاقت العرق المالح لقدمي الصغيرتين ولا خبرة لها بالحرب التي طحنت مدني الأولى. Thank you.
Ja, das war der Beginn dieses Gedichts, das ich Ihnen jetzt auf Deutsch vorlese. Es ist übrigens eine Übersetzung von Suleiman Taufik. Kurz vor 30, küss mich. Charakterlos wie eine schlechte Frau verkaufte sie ihren Körper auf einem belebten Bürgersteig in Berlin. Grub eine kleine Grube unter einer Buche im Park von Fürstenwalde. Eine kleine Grube groß genug, dort 30 Jahre zu begraben und ein zerstörtes Land. Meine alte Kleidung und all die Schuhe in den unzähligen Schränken meines Hauses, meine alten Gedichte und viele unglückliche Liebhaber. Kurz vor 30 häufe ich die Erde darauf mit leidvoller Liebe, wie ich es tat in einem anderen Land im August. Erde auf das Grab meines Vaters. Die Toten kehren nicht zurück, flüsterte ich der Buche zu und malte meine trockenen Lippen rot an. Ich schickte einen kurzen Liebesbrief. Komm, küsse mich, bevor der Garten welkt. Ich und er wissen genau, dass der Garten, der heute Morgen erblühte, rein gar nichts von den Städten weiß, die den salzigen Schweiß meiner kleinen Füße kennen. Der Garten hat diesen Krieg nicht erfahren, da meine ersten Städte aufgerieben hat. Der Garten, der heute Morgen hier erblühte, lächelt den Falten zu, die noch nicht sichtbar sind in meinen Zügen und weiß nicht, dass die Liebe ein Serum gegen Vergreisung ist. Kurz vor 30, wie eine schlechte Frau, die ihr vergangenes Leben einem Betrunkenen verkauft für 100 Euro, verkaufe ich diese Jahre ganz umsonst. Den Grenzern all der Länder, die ich auf meiner Flucht vor einem Krieg, den ich nicht wollte, nun durchqueren musste. Den Steuerfahndern des Kapitalismus in Deutschland, wo ich wohne. Den Neonazis, die skandieren, wir wollen keine Flüchtlinge. Den Männern, die an meinen kurdischen Kaftan zerren, der bunt wie Tulpen ist, wenn sie vergehen. Ich schickte alle lächelnd in die Hölle, nachdem ich ihre Blumen, ihre Briefe und ihre Namen, die Heiserkeit in ihren Stimmen und ihre Wunden unter einem anderen Laubbaum begraben habe. Kurz vor 30 lache ich über die Härte meines Lebens und sage, eine verliebte Frau bin ich. Eine Frau, die nicht vergreist, bin ich. Eine Frau, die die Spuren der Liebe auf ihrem Hals nicht versteckt, nicht auf ihrem Bauchnabel und nicht auf ihren Brüsten. Sie bedauert den Schlangenbiss zwischen ihren Beinen nicht. eine schlechte Frau, die nach einem halben Glas Wodka die Welt verflucht, die die Regierung in ihrem Land angreift, obwohl die Staatssicherheitskontrollstelle nur wenige Meter von ihrer Haustür entfernt ist. Eine schlechte Frau, die fremde Männer anlächelt, ohne Grund. Nur weil ihr jemand einmal gesagt hat, dein Lächeln ist eine Gottesgabe, sei nicht knausrig damit. Eine Frau, die afrikanische Flüchtlinge anlächelt, die Verkäufer auf dem Markt, den Hund des Nachbarn, die blutige Nachrichtensendung, die fremde Blume unter der grünen Buche. Sie beantwortet jeden Flirt in gebrochenem Deutsch, Dankeschön. Eine sehr schlechte Frau. Aber wenn sie einen geliebten Mann umarmt, werden in ihrem Schoß Wolken zu Häusern. Kurz vor 30 entblößte ich meinen Körper vor der Poesie und zeigte ihr, hier sind meine alten Narben, hier sind die Spuren, hier sind die Folgen der Masern auf meinem Rücken, die Spur des kleinen Steins auf meinem Knie, die frische Spur von einem Kuss auf meinem Hals und die Spur der Einsamkeit in meinem Gedicht. Kurz vor 30 lerne ich mehr obszöne Sätze, lerne ich Fahrradfahren, denke ich daran, die Fantasie des Lesers zu erlernen, eine Wolke zu zeichnen. Und wenn geflüstert wird, wie hart ist diese Frau, ist mir das gleich. Wenn ich die letzten 30 Jahre jetzt verkaufen will, um mit der Poesie zu rufen, küss mich, küss mich, küss mich kurz vor 30, küss mich. Dankeschön. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir im Anschluss immer gleich eine Frage direkt an die Autoren bzw. den Autor stellen. Eine Frage, derzeit haben wir wahrscheinlich nicht. Ich finde, eine ganz wichtige Frage für Exilautoren ist dieses Problem, was wir vorhin schon kurz angerissen haben, dass man sich kaum wehren kann, als Exilautor wahrgenommen zu werden oder als Flüchtling. Deswegen die Frage an Widad, wie beeinflusst dein Leben im Exil das, was du schreibst und wie du schreibst? Solange die Übersetzung geht, kann ich Ihnen sagen, die alle drei sprechen schon sehr gut Deutsch. Ich finde erstaunlich gut, aber Sie wollen sich korrekt ausdrücken, deswegen machen wir das hier wirklich mit einem Dolmetscher auch.
بداية مجرد خروج المرء من مكان اللي كان فيه لمدة 30 سنة مثلا مسقط رأسه جذوره الذكريات الأماكن اللي عاش فيها وانتقاله لمكان تاني بيختلف كليا عن الشيء اللي كان عايشه انقطاع صلته مع الجذور بتسبب لأي إنسان مو بس الكاتب قلق بتسبب له مشكلة وجودية جديدة أزمة بالهوية بالانتماء بالعلاقة مع المكان بالعلاقة مع الناس هذا الشيء اللي بيأثر بحياة الكاتب الشخصية بتأثر أيضا على لغته أيضا اللغة بتصير مثل الكاتب مصابة بالقلق مصابة بأزمة الهوية بأزمة الانتماء
Die Auswanderung aus einem Land oder der Zwang zu fliehen führt notwendigerweise dazu, dass sich die gesamte Persönlichkeit verändert. Das führt zu einer Verzweiflung, zu Sorge, zu großen Existenzproblemen in der Zukunft der Person. Und dies schlägt sich natürlich auch auf die Sprache nieder, auf die Art und Weise, wie man schreibt. Diese Probleme der Zugehörigkeit, dass man neue Beziehungen aufbauen muss, Krisen der Zugehörigkeit und der Identität schlagen sich dann notwendigerweise auch in der Sprache und wie der Autor schreibt nieder.
بس رح أعطي مثال صغير وهو كافي. كان عندي كتابة عن سوق قديم من أسواق حلب. هو سوق تم تدميره بالحرب وتلاشى كليا حاليا تم تعرضه لحريق ودمار هائل. لما كنت بحلب كتبت هذا النص عبارة عن 5 أو 6 صفحات. من فترة تعرض لابتوبي لخطأ نتيجة عامل صيانة ضاعت كل ملفاتي أول شيء حاولت أعمله أني أعيد كتابة هذا النص اكتشفت رغم اني متذكره كل تفاصيل مكان سوق المدينه القديم اني ما عندي قدره ابدا اكتب اشياء اللي كنت عايشته هنيك. لغتي صايره قاسيه، جمل قصيره، كل شيء خرجت فيه من هذاك الموضوع عباره عن 5 أو 6 أسطر من نص عباره عن 6-7 صفحات. اعتقد اللغه ايضا تصاب بازمه القلق والهويه والانتماء.
Um das deutlich zu machen, möchte ich nur ein Beispiel nennen. Ich habe einen Text geschrieben, etwa 5 bis 6 Seiten über einen alten Markt in Syrien. Dieser Markt wurde während des Krieges zerstört, total zerstört, der existiert nicht mehr, niedergebrannt. Dadurch, dass ich meinen Laptop verloren habe, habe ich diesen alten Text verloren und habe dann im Nachhinein versucht, den Text einfach nochmal neu aufzuschreiben, um ihn wieder zu haben und vielleicht auch zu veröffentlichen. Allerdings bin ich bei diesem Versuch gescheitert, weil alles, was ich hinbekommen habe, waren einfach nur 5 oder 6 Zeilen von einem Text, der ursprünglich etwa 6 Seiten lang war. Und diese Zeilen waren auch anders als die ursprüngliche Sprache, in der ich den Text geschrieben hatte. Das waren kurze Sätze, harte Sätze, sodass man merkt, dass sich diese Zerstörung auch auf meine eigene Sprache ausgewirkt hat, dass meine Sprache gewissermaßen zerstört wurde.
Ja, danke schön. Wir müssen weiter eilen zum nächsten Autor. Das ist Rami Al-Ajek. Er ist 1989 geboren, ein syrischer Palästinenser, geboren in den Vereinigten Arabischen Emiraten, aber aufgewachsen in einem palästinensischen Flüchtlingslager in Damaskus. Und er hat sich seit 2011 an den Protesten gegen die Regierung beteiligt. Und wurde verhaftet, später bei einer Flucht dann in Jordanien, saß im Gefängnis, konnte sich aber aus der Haft auch wieder befreien und ging dann auf Umwegen nach Deutschland mit einem Stipendium der Heinrich-Böll-Stiftung. So ist er nach Köln gekommen, wo Rami auch heute noch lebt. Und das wirklich Bemerkenswerte ist, Rami ist seit nicht einmal ganz 2 Jahren in Deutschland und ist der Gründer und Chefredakteur der ersten deutschlandweiten arabischsprachigen Zeitung. Also es ist eigentlich fast nicht zu glauben.
Danke.
Und die Auflage ist, glaube ich, inzwischen 70.000? Ja, 70.000 Exemplare werden davon verteilt. Wir lesen aus seinem Text, er liest selbst kurz einen Absatz, das ist ein Prosatext, er ist eigentlich eher Lyriker, aber hier haben wir es mit einem Prosatext zu tun. Überhaupt in diesem Buch finden Sie etwa die Hälfte Prosa, die Hälfte Lyrik, knapp die Hälfte Frauen und etwas mehr Männer. Rami liest einen Absatz und ich lese dann die ersten 2 Seiten einer Geschichte, die länger ist, aber einfach damit Sie ein bisschen eine Idee bekommen, wo und worüber und wie geschrieben wird.
Danke. أقول ما قيل ثم أطير كسرب حمام لكشاش لا تقبل شهادته أرى المخيم من فوق يشبه خزانتي كانت تقول عنها دائما كأن قذيفة نزلت بها أتذكر فأهبط سرب جنون فوق سرتها فتغرق أطير ولا أعلو ألتصق بصدرها ونفسها وأعرف أنها الوحيدة التي تزفر أكسجينا خالصا وأنقر جلدها قمحة قمحة فأتخم حبا كما لو أنني ما مت قبل ولم أقتل أولادي ولم أرمهم في الماء والصحراء وعلى أجساد الخيل وفي أرحام الضرورة كما لو كنت مئذنة تغني أغنيات الحب لإله بسيط لا يلوح بعصاه ولا يمن على المياه وأكتب عن الموت لا عن الحياة لأن الحياة لا يكتب عنها الحياة تعاش.
Die Übersetzung dieses Textes, der heißt Seit ich nicht gestorben bin, ist von Kerstin Wiltsch. Seit ich nicht gestorben bin, bin ich eine Maus und aufgebrochen, um die gewonnene Zeit zu zernagen und jede Ecke in eine Fläche zu verwandeln. Ich schäle die Einbände der Bücher ab und sitze in der Falle der Angst. Ich irre zwischen den Säulen alter Kirchen umher und suche nach einem Gesicht, das ich kenne und das noch nicht vergessen ist. Ich ziehe ein Mädchen in den Bannkreis meiner Manneskraft, bis es erschöpft ist vom Übermaß an Leben. Ich blicke auf den Tod mit lüsternen Augen und die Schmerzen, die ich auf meinen Reisen erlitt, wurden zum Passierschein auf dem Weg zu grenzenlosem Wahnsinn. In meinem Lebenslauf finden sich die Namen und Stimmen der Orte, durch die ich auf freiwilligen und unfreiwilligen Reisen kam, die Gesichtszüge der dem gestern entronnenen und jede Sekunde, die mich nach dem Zufall kennenlernte. Ich wurde neugeboren, als ich nicht starb. 4 Steine kamen vom Weg ab, als sie herabfielen. Sie verfehlten meinen Kopf, der sich von allem Vergangenen befreit hatte. Ein Stein zerbrach mit meiner Kindheit, der ich keine Beachtung geschenkt hatte. Ein anderer hing die Frauen aus der Zeit vor dem Tod an ihren Brüsten am Himmel auf und fiel herab. Ein weiterer nahm, bevor er zerbrach, die Mythen von Gott und seiner Männlichkeit mit sich, die Erzählungen einer palästinensischen Großmutter, die vor einer Niederlage geflohen war, die sie nie akzeptierte und die sie mit ihren erfundenen Geschichten bekämpfte. Und ein letzterer fiel einfach so hinunter. Und ich sah ein gequältes Lächeln, das mir sagte, wie rot deine Lippen doch sind. 5 Jahre, im 6. ein Kind, das ich nicht bekam. Ich warf es auf den Müll, ich weiß nicht, in welcher Erde es verbrannte oder begraben oder als Uhr wiederverwertet wurde, die mich daran erinnert, dass ich nicht gestorben bin. Das erste in einem Land, das ich nicht gewählt hatte. Das zweite in einem Gefängnis, dessen Tor zur Freiheit ich durch Abwasserleitungen erreichte. Das dritte in einem Schoß, der mich lehrte, nicht zu verlieren. Das vierte in dem Schoß, dem meine Wärme verloren ging. Und im 5. wurde mir endgültig bewusst, wie ich gerettet wurde, wie ich den Tod in die Verbannung schickte, ihn wegwarf und ihm Gedichte ins Ohr flüsterte, geschmolzen im Feuer der Liebe, um seine Erinnerung zu löschen, und wie ich ihm dann die Ohren abbiss, damit er nichts Neues erführe. Seit ich nicht gestorben bin, genieße ich Schönheit. Ich schlage den Paragraphen über die Angst im Kapitel über den Krieg auf und hasse das Heldentum mehr als je zuvor. Für die Liebe werfe ich alles ab, was ich bis dahin geglaubt hatte. Denn im Glauben gibt es keine Wahrheit. Der Glaube ist der Feind der Wahrheit. Und Identität ist alles andere als ein Ort, eine Fahne, als Rasse, Religion und Geschlecht. Seit ich nicht gestorben bin, bin ich identitätslos. Und es ist mir ziemlich gleichgültig, ob ich eine neue Identität annehme oder sie mich. Die Sehnsucht nach dem, was man nicht gewählt hat, ist ein böser Rest der Diktatur. Ich weiß, dieses Wort ist sehr direkt. Doch ich habe die Wörterbücher aller Sprachen dieser Welt durchsucht und kein poetisches Pendant gefunden. Das Land hat sich mit der Zeit in das Gewand des Tyrannentums gehüllt und unser Inneres zutiefst verformt. Wir haben uns an seine Hässlichkeit gewöhnt und begonnen, sie schön zu reden, bis sie zum Maß für Schönheit wurde. Gibt es etwas Schlimmeres als die Sehnsucht nach etwas, nach dem man sich eigentlich nicht sehnen sollte? Und alles schön zu reden, für dessen Verschönerung alle Schminke der Welt nicht ausreicht? Dieses patriarchalische, totalitäre Land, wie ich es hasse. Soweit der Text von Rami. Rami, ich glaube, die eine Frage, die ich bei dir immer habe, ist, wie kommt man auf die Idee, wenn man in ein fremdes Land kommt, dessen Sprache man nicht spricht, dessen Kultur man nicht kennt, wie kommt man da auf die Idee, eine Zeitung zu gründen und sie landesweit zu vertreiben?
بالدرجة الأولى كان وجود الصحيفة العربية حاجة أكثر من رغبة وبالتالي لمعرفة المعلومات أكثر عن ثقافة الآخر وعن المجتمع وعن النظام كنا بحاجة للحصول على المعلومات بلغتنا لنفهمها لأنه إحنا غير قادرين على الوصول للمصدر فهذا كان أحد المصادر، وبالتالي كمان هي جسر بين الثقافتين لحتى يصير في حوار باللغتين بالترجمة بالتأكيد.
Das erste war natürlich erstmal der Wunsch danach, in der neuen Sprache, in der wir ja Deutsch nicht können, miteinander zu kommunizieren. Und über diese Zeitung haben wir die Möglichkeit, uns gegenseitig Informationen auf Arabisch zukommen zu lassen. Wichtig ist allerdings auch, dass ein Teil der Zeitung aus deutschen Übersetzungen der arabischen Artikel besteht, sodass wir so auch mit der Gesamtgesellschaft kommunizieren können, damit alle, die kein Arabisch können, sehen können, worüber wir diskutieren und was die Themen sind, die wir behandeln.
Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie der Anfang, die erste Idee eigentlich war dazu. Das hast du jetzt so gesagt, was ihr da macht, aber was ist der erste Ansporn gewesen?
الفكرة الأولى أنه أنا أعمل كصحفي بالضرورة، يعني أنا كنت محرر ثقافي في مجلة في سوريا وللأسف تم إغلاقها اليوم، وبالتالي كان بالنسبة لي البحث والإدراك والبوصلة والرياضيات تبعي كلها عم تأخذني لإيجاد مكان آخر بعملي بالمهنة تبعي لحتى يكون مكاني هون. وبالضرورة يعني أي صحفي بده يدور على العمل في الصحافة. أنا كتبت في الصحافة الألمانية قبل ما أسس أبواب، ولكن كنت عم ببحث على منبر وصوت لنا نحن بشكل خاص اللي وصلنا حديثا. فكانت الفكرة أنه الاسم أبواب يعني توغن. كنت أنا أعيش مع عائلة ألمانية، ومرة كنت عم بقول لهم شكرا، فقالوا لي لا تشكرنا، نحن مجرد فتحنا الباب من شأنك. فمن هون خطرت الفكرة.
Ich war natürlich Journalist in Syrien und habe bei einer Kulturzeitung als Kulturredakteur gearbeitet. Diese Zeitung gibt es heute leider nicht mehr. Und als ich dann nach Deutschland kam, war natürlich der Wunsch sehr groß, weiterhin als Journalist zu arbeiten. Und ich habe natürlich auch in der deutschen Presse Sachen veröffentlichen können. Aber natürlich war trotzdem der Wunsch groß, eine eigene Plattform zu haben, wo arabisch sprechende Menschen miteinander kommunizieren und sich austauschen können. Und ich habe zu dieser Zeit bei einer deutschen Familie gelebt. Und so kam sozusagen die Idee für den Titel der Zeitung. Der Titel ist Abuab und Abuab bedeutet Türen. Und ich habe mich immer wieder bei dieser Familie bedankt dafür, dass sie mich aufgenommen haben, dass ich bei ihnen leben durfte. Und sie sagten mir, du brauchst uns nicht zu danken. Was wir getan haben, ist einfach nur die Tür zu öffnen für dich, damit du damit du erfolgreich sein kannst. Und so kam die Idee für den Titel.
Gut, wir kommen zum letzten Autor. Falls jetzt gleich das Signal kommt, dass die Messe aus ist, wir bleiben einfach so lange, wie wir bleiben können. Kenan Haddad ist 1990 in Syrien geboren, hat Wirtschaftswissenschaften studiert, ist seit 2011 auch an der syrischen Revolution beteiligt gewesen und 2014 hat er dann aufgrund von Schwierigkeiten, die er in dem Land hatte, hat er das Land verlassen. Ist zuerst in die Türkei gegangen und dann diese Route, die viele genommen haben, ist von der Türkei über Griechenland nach Deutschland gekommen, wo er seit Mai 2015 in Berlin lebt. Und er ist auch beteiligt an einem Projekt des Haus für Poesie in Berlin, das nennt sich Versschmuggel. Da kommen deutsche und fremdsprachige Autoren zusammen, die sich gegenseitig ihre Gedichte mit Hilfe eines Dolmetschers übersetzen. Sehr interessantes und sehr tolles Projekt. Jetzt würde ich, jetzt drehen wir es mal um, jetzt lese ich den Anfang einer Geschichte vor, die Kenan in dieser Anthologie hat, und Kenan wird einen Absatz auf Deutsch lesen. Er hat es nicht ausgedruckt, deshalb hat er es jetzt auf dem Laptop hier vor sich. Die Übersetzung stammt von Laila Shamar. Ich und die Wunderlampe. Es war Ende letzten Monats. Ich ging gerade meiner Arbeit als Stadtreiniger nach, beziehungsweise Müllmann, wie man mich hinter meinem Rücken nennt. Da fand ich im Abfall eine antike Lampe. Wut stieg in mir auf. Diese verdammten Reichen. Was sie sich einbilden, so ein wertvolles Stück einfach wegzuwerfen. Eigentlich kommt jetzt noch ein Spruch.
Ein weiterer ereignisreicher Messetag endet in diesen Minuten. Wir wünschen Ihnen einen entspannten Nachhauseweg und interessante Abendveranstaltungen in der Stadt Leipzig. Nicht vergessen, heute Nacht beginnt die Sommerzeit. Die Uhren werden eine Stunde vorgestellt. Dear visitors, another exciting day on the fairground is coming to an end.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.